guys. Yeah.
Hallo und herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 3. September 2025. Ein Kiesbauunternehmen verlangt horrende Summen von Klimaaktivistinnen. Dazu hört ihr gleich mehr im Interview mit der Roten Hilfe Freiburg. Das Regierungspräsidium Freiburg zwingt die Stadt Freiburg dazu, die Bezahlkarte für Geflüchtete einzuführen. Und weiter in diesem Thema, das Verwaltungsgericht Freiburg verhandelt eine Klage auf Asyl. Ein Beispielfall von vielen, wir haben genauer hingesehen. Die zweite Sicherheitsbegehung von Lagar ist gescheitert. Der Widerstand gegen das Atomklo in Buer spitzt sich zu. Neue Zahlen zum BAföG, so wie es ist, darf es nicht bleiben. Vor 60 Jahren die Katastrophe von Mattmark, bei der 88 ArbeiterInnen in der Schweiz gestorben sind. Und noch bis zum 13. September die Ausstellung Unbreakable von Frauenhorizonte in der Freiburger Stadtbibliothek. Das sind die Themen dieser Stunde.
One, two, three, and... Everybody laughs and everybody cries, everybody lives and everybody dies.
Ganze 42.000 Euro müssen 9 KlimaaktivistInnen an das im Kiesbau tätige Unternehmen Meichle und Mohr zahlen, ginge es dem Willen der millionenschweren Firma nach. Diese klagt auf zivilrechtlichem Wege gegen die AktivistInnen und fordert diese hohe Summe als Schadensersatz für eine Blockadeaktion 2021. Die Rote Hilfe unterstützt die Angeklagten in ihrem Rechtsstreit gegen Meichle und Mohr und im Gespräch mit Radio Dreieckland erklärt David Stein von der Ortsgruppe Freiburg zunächst, was aus der Sicht der Roten Hilfe 2021 überhaupt passiert ist.
Also 2021, eben wie du schon angekündigt hast, kam es ja zu dieser Blockade des Kieswerks. Ich sag mal, eine recht, ja, wie man eben auch durch die Repression sieht, eine recht effektive Variante des Klimaaktivismus. Ja, es war jetzt kein Einzelfall, sowas, Blockaden passieren natürlich immer wieder. Damals hatten sich eben Aktivistinnen an das Tor des Kieswerkes angekettet und ja, genau, wurden halt dann geräumt und da gab es eben kam es eben zu einer Störaktion, ne? Das ist jetzt nichts, wie gesagt, nichts Besonderes, aber gleichzeitig eben sehen wir, dass Klimaaktivismus gerade in dem Bereich des zivilen Ungehorsams mit massiven Repressionen eben zu kämpfen hat. Genau, nicht zuletzt eben durch Zivilklagen in finanziellen, also es ist ja komplette Fantasiesummen, die da verlangt werden.
Was ist Meichle und Mohr eigentlich genau für ein Unternehmen? Was könnt ihr darüber sagen, außer dass es im Kiesabbau tätig ist?
Also genau, Meichle und Mohr ist genau Kiesabbau tätig in der Bodensee-Region. Ja, da können bestimmt dann andere so ein bisschen mehr dazu sagen. Die Sache ist nur die, dass also Kies eben abgebaut wird, dadurch werden halt auch Gruben gegraben, es wird auch Wälder werden dazu auch eben gerodet. Da ist ja auch aktuell noch mit dem Altdorfer Wald wird auch ein Stück Wald selbst, das ja auch durch Kiesabbau gerodet werden soll. Ja, durch Kiesabbau gibt es auch durch den Abbau an sich und durch die Transportkosten natürlich eine erhebliche CO2-Belastung. Und auch eine erhebliche Verkehrsbelastung letztlich in der Region. Und dann haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, okay, was, klar, wenn wir über Wälder reden, dann geht es immer darüber, okay, das sind wieder spezifische Wälder, spezifische Ökosysteme tatsächlich. Es geht auch um Regenwasserrückhaltung. Es geht auch um Trinkwasser, das bereitgestellt wird durch Quellen zum Beispiel. Genau, und das alles wird halt durch den Kiesabbau gefährdet. Und da wollten eben die Aktivistinnen, die da jetzt aktiv sind, eben darauf aufmerksam machen, auf diese komplexe Problemlage des Kieferbaus.
Mhm. Zudem, so schreibt die Rote Hilfe in einer Presseerklärung, schreibe das Unternehmen Meichle und Mohr Umsätze in Millionenhöhe. Wie bewertet ihr dann eine zivilrechtliche Klage gegen 9 AktivistInnen in diesem Kontext?
Also ja, also ich sage genau recht klar eigentlich. Natürlich, das ist ein Riesenunternehmen, ne? Das sind Summen, das ist natürlich, da sind 41.000 Euro komplett irrelevant, sage ich jetzt mal, ne? Bei einem Umsatz in Millionenhöhe. Das ist jetzt nicht so, dass die in irgendeiner Art und Weise gefährdet werden oder ähnliches. Ne? Es ist, es geht da wirklich sehr, sehr gezielt darum, einfach Druck auszuüben. Das sind sogenannte Slap-Klagen. Also man benutzt einfach als privates Unternehmen den Rechtsstaat um die Aktivistinnen halt, um psychischen Druck auszuüben, um finanziellen Druck auszuüben, eventuell Aktivistinnen ja in so eine Art finanziellen Ruin treiben zu wollen, ne? Natürlich auch um Einschüchterung. Also das sehen wir jetzt bei Meichle und Mohr, aber das sehen wir auch ganz klar bei RWE zum Beispiel, wo auch eben Blockaden stattfinden und dann werden einfach Summen gefordert, die für das Unternehmen selbst komplett egal sind, wirklich keine Relevanz haben, aber natürlich für Einzelpersonen und Aktivistinnen natürlich eine Relevanz haben. Ne? Genau, und in dem Rahmen sehen wir diese Klage. Das ist eine pure Repression, eine pure Einschüchterung letztlich.
Oft gibt es neben den zivilrechtlichen auch ein strafrechtliches Verfahren. Wie ist es in dem Fall gegen die 9 Klimaaktivistinnen gewesen? Gab es da was? Wird es da was geben? Was weißt du darüber?
Genau, da gab es schon was. Die Rechtsmittel sind dahingehend noch nicht ausgeschöpft. Es hat allerdings, und ja, das zeigt auch so ein bisschen das chaotische Vorgehen von Meichle und Mohr, es hat schon Freisprüche gegeben von Aktivistinnen, also auch aus dieser Gruppe der jetzt 9 Angeklagten, wo bewiesen wurde im strafrechtlichen Verfahren, dass die gar nicht vor Ort waren. Es war komplett woanders. Es ist eben, das ist schon rechtskräftig eben dargelegt und gleichzeitig haben die jetzt eine Zivilklage gekriegt. Das läuft natürlich komplett ins Leere, das ist ganz, ganz klar, aber man lässt halt also Meichle und Mohr lassen halt leider nichts unversucht, um trotzdem noch irgendwie so ein bisschen nachzutreten oder eben Druck auf die gesamte Klimabewegung auszuwirken. Ich sag mal, im Vergleich zu einer Zivilklage sind die Strafsachen dann doch, sind dann meistens eher so ein bisschen überschaubar, wenn es jetzt nicht um Knastaufenthalte geht oder so. Wenn es jetzt um den finanziellen Rahmen geht, dann sind die meist etwas niedriger als sind die Zivilklagen. Das ist dann auch das Zehnfache.
Welche Chancen errechnet ihr euch denn im Verfahren in der Zivilrechtssache? Ihr fordert ja die Rücknahme der Zivilrechtsklage. Ja, welche Chancen errechnet ihr euch, dass sie dann von diesem kapitalistischen Unternehmen, das ja auf Profit orientiert ist, auch zurückgenommen wird?
Ja, das kommt jetzt drauf an. Also natürlich, wir gehen jetzt rechtlich dagegen vor, haben eben alles fristgerecht Einspruch erhoben und so weiter. Haben auch, wo es Sinn gemacht hat, die Verfahren aufgeteilt. Da, wo es eben schon ganz klar ist, dass Aktivisten nicht vor Ort waren, da rechnen wir schon sehr klar mit einem Freispruch. Und ja, bei den anderen, da errechnen wir uns zumindest auch, dass die Summe, denke ich mal, die sollten wir deutlich drücken können. Dadurch, dass eben Meichle und Mohr auch so, man kann fast sagen, unprofessionell vorgegangen ist bei dieser Klage. Das ist, wenn man das wirklich jetzt mal juristisch nochmal auseinandernimmt, da wurden da echt grobe Fehler gemacht. Sie wurden auch öfters vom Gericht ermahnt, kann man sagen. Also so wirklich salopp gesagt, ihr könnt das so nicht machen, aber dafür gibt es gar keine Rechtsgrundlage. Schadensersatz und Betriebs- und Kostenausfall quasi gleichzeitig zu fordern und so weiter. Das heißt, da errechnen wir uns schon, dass wir die Summe von 42.000 Euro drücken können. Auf wie viel, das ist dann natürlich noch die Frage. Ne? Selbst wenn das jetzt auf, ich sag mal, 15.000 gedrückt werden könnte, ist das natürlich immer noch ein gehöriger Batzen. Ja, das das wird jetzt die Zukunft zeigen. Ich denke, wie gesagt, drücken können wir es. Wie viel? Ja, mal gucken.
Nochmal zusammengefasst, auf was für einem Stand ist eigentlich der Gerichtsprozess? Wird es eine Vis-à-vis-Gerichtsverhandlung geben? Wird alles schriftlich ablaufen? Und wann rechnet ihr mit einer Entscheidung?
Ja, also im Moment, wie gesagt, von unserer Seite wurde jetzt alles Schriftgericht eingelegt. Eben jetzt hatte das Gericht mit Meichel und Mohr noch öfters Kontakt eben durch diese formalen Fehler, die dort zustande kamen. Ich denke, ja, schön wäre es natürlich, wenn es irgendwie außergerichtlich sich geeinigt werden könnte. Ja, verringert natürlich auch den psychischen Druck auf die Aktivistinnen. Da muss man nicht vor Ort wieder hinfahren, muss nicht ins Gerichtsgebäude und so weiter. Das kann man schwer absehen, sage ich mal. Ich hoffe mal, dass wir im nächsten halben Jahr, sage ich jetzt mal, eine Entscheidung haben, eben vielleicht außergerichtlich. Aber ich denke, selbst wenn es zu einem Prozess kommen würde, wir sind gut aufgestellt. Es gibt ein breites Solidaritätsnetzwerk, eben gerade auch gegen den Kiesabbau in dem Bodenseebereich. Dann würden wir da auf jeden Fall auch nochmal sehr, sehr proaktiv in die Antirepressionsarbeit gehen. Und das Thema eben dadurch auch nochmal aufgreifen und eben da solidarisch zusammenstehen.
Wie können denn die AktivistInnen unterstützt werden?
Dadurch, dass es ja noch kein Urteil gibt, gibt es noch keine dezidierte Spendenkasse. Die werden natürlich von der Roten Hilfe unterstützt. Das heißt, ich sag mal Mitgliedschaft in der Roten Hilfe, also um die Kosten zu decken oder auch gerne einmalige Spenden, sind sehr, sehr gerne gesehen. Es geht ja eben nicht nur um die Depression jetzt hier beim Kiesabbau. Eben, wie gesagt, das gleiche Zivilrechtsklagen haben wir bei anderen Waldbesetzungen oder eben von RWE. Also so die Unterstützung kann sehr gerne oder eben durch Spenden, durch die Rote Hilfe kann da Unterstützung geleistet werden. Oder halt natürlich, das möchte ich auch noch dazu fügen, das ist ja nicht nur durch so eine Obolus getan, sage ich mal, das ist natürlich sehr gern gesehen, aber gleichzeitig natürlich auch, wenn wir jetzt irgendwie Feuer unter Masters führt, dann natürlich auch sehr gerne aktive Mitarbeit. Ne? Das ist natürlich eine Ressource, man muss sich austauschen, vernetzen. Wenn man Lust auf aktive Mitarbeit hat, ja, ist auch sehr gerne gesehen, sage ich mal, in der Roten Hilfe. Bundeswahl gibt es natürlich das Register von der Bundesroten Hilfe, wo auf der Homepage sämtliche Ortsgruppen eingezeichnet sind. Bei uns in Freiburg, sage ich mal, geht es sehr regelmäßig über E-Mail-Adresse freiburg@rotehilfe.de oder genau auch gerne, wir treffen uns eben auch zweimal im Monat. Die Sprechstunden sind auch auf unserer Homepage, entweder im Linkenzentrum oder auf dem Greta-Gelände. Und da kann man natürlich auch sehr gerne vorbeischauen.
Everybody's going through the changes, every complication. What you say with gesture and expression in my imagination. Every mobile phone in every restaurant, everyone we know, and everything you want.
Bundesweit müssen Geflüchtete inzwischen mit Bezahlkarte bezahlen, statt auch nur in geringem Maß Bargeld zur Verfügung zu haben. Die Stadt Freiburg hatte bisher dieses neue Verfahren noch nicht angewandt, hatte den Geflüchteten immer noch Bargeld ausgezahlt. Nun hat das Regierungspräsidium Freiburg die Stadt angewiesen, ebenfalls die Bezahlkarte einzuführen. Mehr dazu hört er in der folgenden Nachricht.
Für Menschen, die unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen. Regierungspräsidium zwingt die Stadt Freiburg dazu, die Bezahlkarte einzuführen. Die Stadt Freiburg hatte sich bisher geweigert, die Bezahlkarte für Personen, die unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen, einzuführen. Statt auf die rassistische Entmündigung der Betroffenen aufmerksam zu machen, hatten städtische VertreterInnen zumeist einfach auf den hohen bürokratischen Aufwand verwiesen. Nun zwingt das Regierungspräsidium Freiburg die Stadt allerdings nach RDL vorliegenden Informationen per Weisung dazu, die Bezahlkarte einzuführen. Das geschieht gegen den expliziten Willen der Gemeinderatsmehrheit und der Stadtverwaltung. Darüber informierte Sozialbürgermeister Kirchbach SPD, der auch darauf verweist, dass Oberbürgermeister Martin Horn noch Anfang August in einem Telefonat Regierungspräsident Gabbert die Bedenken der Stadt gegen die Einführung der Bezahlkarte übermittelt habe. Zitat Kirchbach: Aus meiner politischen Überzeugung haben wir dem vom Land aufgebauten Druck zur Einführung der Bezahlkarte in Freiburg bislang standgehalten. Dies gehe nun durch die Weisung des Regierungspräsidiums nicht mehr. Ob das Vorgehen des RPs gegenüber der Stadt rechtlich haltbar ist, ist allerdings nicht so klar. Das Asylbewerberleistungsgesetz sieht die Deckung des notwendigen Bedarfs durch Geld oder Sachleistung oder in Form von Bezahlkarten gleichrangig vor. Anders als dies in der Öffentlichkeit derzeit oft dargestellt wird, gibt es aktuell noch keinen gesetzlichen Vorrang für die Verwendung der Bezahlkarte. Das Gesetz sieht zudem eine Ermessungsentscheidung durch die zuständige Leistungsbehörde, in diesem Fall also die Freiburger Ausländerbehörde, vor. Dazu schreibt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags: Daraus folgt, dass die örtlich zuständige Leistungsbehörde bei der Entscheidung über die Einführung und Ausgestaltung einer Bezahlkarte stets eine individuelle Einzelfallprüfung vornehmen und atypischen Sonderfällen und örtlichen Besonderheiten angemessen Rechnung tragen muss. Ob das Regierungspräsidium der Freiburger Ausländerbehörde den Spielraum für eine individuelle Einzelfallprüfung lässt und wie dann die Ausländerbehörde damit umgeht, bleibt abzuwarten. Der für die Einführung der Bezahlkarte notwendige Rollout-Prozess solle, so das Regierungspräsidium, bis spätestens zum 10. Oktober angestoßen sein. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags schreibt derweil klar: Verwaltungsvorschriften müssen mit höherrangigem Recht vereinbar sein. Da Freiburg aufgrund der Landeserstaufnahmestelle schon seit einigen Jahren von der sogenannten Anschlussunterbringung befreit ist, wären in Freiburg von der Bezahlkarte größtenteils Menschen betroffen, die schon einige Jahre in Freiburg wohnen. Unter ihnen zahlreiche Menschen, die schon viele Jahre hier wohnen, ein eigenes Konto haben und teilweise schon in normalen Wohnungen leben. Dadurch dürfte sich der bürokratische Aufwand noch einmal erhöhen. Schließlich muss geregelt werden, wie die Miete zukünftig überwiesen wird, etc. Es handelt sich um eine wahnsinnige Schikane und Entmündigung. Die Betroffenen werden nicht mehr in allen Läden einkaufen können. Günstige Einkäufe per Internet oder auch auf dem Flohmarkt werden mindestens erschwert, wenn nicht komplett unmöglich. Auch für die Ausländerbehörde wird die Einführung der Bezahlkarte einen großen Mehraufwand bedeuten. Erschwerend kommt hinzu, dass die Rückführung von neu zuziehenden ukrainischen Schutzsuchenden aus dem Bürgergeld in das Asylbewerberleistungsgesetz mit erheblichen zusätzlichen Arbeitsaufwand für die Leistungsabteilung verbunden sein wird, erklärt dazu Sozialbürgermeister Kirchbach. Es ist ein Unding, dass das Land Baden-Württemberg die Stadt Freiburg gegen den mehrheitlichen politischen Willen des Gemeinderats und der Verwaltungsspitze zwingt, die Bezahlkarte einzuführen. In der Folge wird Personal, das dringend im Amt für Migration zum Abarbeiten des Antragsstaus gebraucht wird, unsinnig gebunden. Entstehen hohe zusätzliche Kosten für die Stadt und wird vor allem rassistische Symbol- und Stigmatisierungspolitik auf den Rücken von Geflüchteten gemacht. Als Fraktion Eine Stadt für alle und Listen werden wir Solidaritäts- und Umtauschprojekte aktiv unterstützen und alles dafür tun, dass diese Politik rückgängig gemacht wird, sagt linke Listen-Stadtrat Gregor Modelberg gegenüber Radio Dreieckland. Die Initiative Bezahlkarte stoppen organisiert schon seit einigen Monaten bisher für BewohnerInnen der Landeserstaufnahmestelle und Geflüchtete aus den Landkreisen im Kiosk in der Adlerstraße 2 in Freiburg jeden Freitag zwischen 16 und 18 Uhr eine Umtauschbörse. Hier können Einkaufsgutscheine zumeist von DM, Aldi etc. gegen Bargeld erworben werden, sodass dann an Personen, die von der Bezahlkarte betroffen sind und die sich die Einkaufsgutscheine über die Bezahlkarte besorgt haben, Bargeld ausgezahlt werden kann, sodass sie ein kleines bisschen an Selbstbestimmung zurückerhalten. Die Beantwortung einer ausführlichen Anfrage zur Weisung an die Stadt Freiburg hat das Regierungspräsidium Freiburg gegenüber Radio Dreieckland für Mitte nächster Woche angekündigt. Wir werden auch darüber berichten, ob die Stadt Freiburg die Weisung rechtlich prüfen lässt und ob Einzelfallprüfungen zukünftig stattfinden oder nicht. Sozialbürgermeister Kirchbach kündigt Informationen zum aktuellen Stand für die gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Migration und Integration und des Ausschusses für Schulen und Weiterbildung am 25. September an.
What you gonna do? Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration.
Jedes Jahr werden allein beim Freiburger Verwaltungsgericht in der Habsburger Straße tausende Klagen gegen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, eingereicht. Menschen kämpfen dort um ihre Asylanerkennung. Zumindest erhoffen sie sich, nicht abgeschoben zu werden. Radio Dreieckland hat am 14. August einen solchen Prozess besucht. Auf den Fall aufmerksam gemacht hatte SAGA, das Südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebungen. RDL sprach nach dem Prozess kurz mit dem Geflüchteten, aber auch mit zwei ProzessbesucherInnen.
Das Verwaltungsgericht Freiburg verhandelte am 14. August die Klage von Omar Diallo. Seinen Namen haben wir zu seinem Schutz geändert. Diallo, 25 Jahre jung, geboren in dem westafrikanischen Guinea, ist von Abschiebung bedroht. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatte im Februar 2025 seinen Asylantrag abgelehnt sowie die Abschiebung angedroht. Die Vorsitzende Richterin Haas eröffnete gegen 9.30 Uhr die mündliche Verhandlung. Im Publikum saßen vier ZuschauerInnen, was eine Seltenheit ist, denn in der Regel finden solche Prozesse vor leeren Stühlen statt. So wie auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge meist nie einen persönlichen Vertreter oder Vertreterin vor Ort entsendet. Anwesend ist zudem ein Dolmetscher für Französisch und Malinke, eine der in Guinea verbreiteten Sprachen. Während der keine 40 Minuten dauernden Verhandlung übersetzt er simultan. Eine der Prozessbesucherinnen sagt im Anschluss einen Prozess auf die Frage, wie sie die Verhandlung erlebte.
Relativ kurz im Vergleich zu anderen Verhandlungen, bei denen ich bisher war. Und ich hatte, also auch generell sind Abschiebungen für mich ein relativ emotionales Thema. Deswegen war ich die ganze Zeit eigentlich ziemlich angespannt über und habe den Fragen zugehört und versucht zu verstehen, was die Übersetzung zu den jeweiligen Fragen bedeutet.
Ein anderer Besucher ergänzte:
Für mich war es die erste Verhandlung, die ich so mitbekommen habe, und es war sehr überfordernd, gleichzeitig zwei Leute reden zu haben, für mich, um das quasi mitzuverstehen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das als Kläger in der Situation sein muss.
Omar Diallo floh 2020 aus Guinea. Wie er im Verlauf der Verhandlungen auf Fragen von Richterin Haas berichtete, ist sein Vater schon bei Auseinandersetzungen im Jahr 2009 ums Leben gekommen. Er selbst habe das Land verlassen, erzählt Diallo, weil in seinem Dorf die Malinke, eine der drei großen Ethnien in Guinea, den Dorfvorsteher gestellt hätte und eine andere Volksgruppe den Posten für sich beanspruchte. Er habe sich bedroht gefühlt. Erst recht, als seine Mutter im Dezember 2020 gestorben sei. Seine Mutter sei von dem gewaltsamen Tod ihres Mannes im Jahr 2009 nach wie vor traumatisiert gewesen. Mit Freunden sei er ins benachbarte Mali, nach Bamako, und von dort dann nach Algerien geflohen. Im Juli 2023 sei er schließlich über Frankreich nach Deutschland eingereist. Immer wieder betont Diallo, dass er sich in Guinea nicht sicher fühle. Sein jüngerer Bruder sei ebenfalls längst von dort geflohen. Dazu, wie es ihm in Deutschland aktuell gehe, sagte er Radio Dreieckland nach dem Prozess:
Hier in Deutschland geht's ihm gut und er fühlt sich sicher.
Vor Gericht war er ohne anwaltliche Begleitung erschienen. Aber seitens SAGA, dem Südbadischen Aktionsbündnis gegen Abschiebungen, war bekannt geworden, dass Diallo sich über solidarische BesucherInnen des Prozesses freuen würde. Zu Beginn der Verhandlung ist die Richterin behilflich bei der Formulierung der Anträge, die er stellen will. Er beantragt, das Bundesamt zu verpflichten, ihm Asylstatus zuzuerkennen, zumindest aber subsidiären Schutz. Das wäre eine Form des internationalen Schutzes, die gewährt wird, wenn eine Person zwar nicht als Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt wird, ihr aber dennoch ein ernsthafter Schaden im Herkunftsland drohen würde. Zumindest soll aber ein Abschiebehindernis festgestellt werden, sodass Diallo nicht abgeschoben werden kann. Wie steht es um solche asylrechtlichen Verfahren vor dem Freiburger Verwaltungsgericht im Allgemeinen? Alleine bei Richterin Haas standen an diesem Donnerstag 4 Verhandlungen gegen das Bundesamt auf dem Terminplan. Laut einer Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts vom 13. August 2025 sind im laufenden Jahr 3.317 Asylverfahren bislang neu vor dem Verwaltungsgericht in Freiburg registriert worden. Aber zurück zur Verhandlung. Omar Diallo erzählt, dass er selbst nie eine Waffe in der Hand gehabt habe. Er wisse gar nicht, wie er sich verteidigen solle. Gearbeitet habe er in Guinea als Friseur. Auf die Frage, was er befürchte, wenn er jetzt zurückkehre, sagte er, dass sich an den Zuständen von damals ja nichts geändert habe. Die Bedrohungen, sie seien weiterhin präsent. Um kurz nach 10 schließt die Richterin die Verhandlung und teilt mit, eine Gerichtsentscheidung werde in den kommenden Wochen schriftlich zugestellt werden. Sie wünscht Diallo noch alles Gute. Was erhofft sich Omar Diallo nun? Dazu sagte er nach der Verhandlung.
Oui, ça, comme cela, ça fait 2 ans, donc. J'étais obligé de. J'ai eu une lettre de venir vers mon deuxième interview. Je peux pas rester là aujourd'hui.
Warum er sich den Prozess angeschaut habe, dazu sagte ein Zuschauer.
Für mich ging es in erster Linie darum, mehr Einblick zu kriegen, wie so etwas abläuft. Und ich glaube schon, dass es eine große Notwendigkeit dahinter gibt, dass da am Ende nicht nur richtende Personen und klagende Personen sitzen, einfach auch für das Gefühl von Rückhalt für die klagende Person.
Und jene Prozessbesucherin, die vorhin schon zu hören war, sagte abschließend auf die Frage, weshalb es wichtig sei, dass eine kritische Öffentlichkeit solche Prozesse besuche.
Naja, ich finde zum einen es unfair, dass Menschen alleine gelassen werden oder das Gefühl haben, sich alleine vor ein solches Gericht stellen zu müssen. Und zum anderen finde ich es einfach wichtig, solche Prozesse auch aus einer anderen Perspektive als der Perspektive von Klägern oder der Perspektive von RichterInnen zu beobachten. Und denke, dass es bei vielen Prozessen gut ist, wenn es BesucherInnen gibt, die mitbekommen, was im Gerichtssaal passiert. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love in every kind of way. Everything you know and every single face. Every change of heart and every saving grace. Every song we sing and every kind of play.
Der Widerstand gegen das sogenannte Atomklo im lothringischen Buer spitzt sich zu. Eine zweite Sicherheitsbegehung ist gescheitert.
Mit dem Camp Septembre Infini, zu Deutsch unendlicher September, wird sich gegen die in Ostfrankreich geplante Atommülldeponie CIGEO gewehrt. Am ehemaligen Bahnhof von Luméville bei Buer schreitet der Aufbau des Protestcamps voran, während die Behörden den Druck erhöhen. Neben einer laufenden Enteignungsprozedur des Geländes, dessen Preis gerichtlich und ohne mögliche Begehung von Lagarde festgesetzt wurde, macht das Regierungspräsidium nun auf Verwaltungsrecht. Zum wiederholten Male scheiterte die Überprüfung von Sicherheitsnormen durch das Regierungspräsidium der Meuse am 28. August. Bereits am 11. August war ein erster Versuch in Ermangelung zuständiger Ansprechpartnerinnen im Sand verlaufen. Diesmal stellte eine Gerichtsvollzieherin mündlich fest, eine Begehung wird verhindert. Frankreich projiziert an der südlichen Maas die größt vorstellbare Deponie für hochradioaktive Abfälle in Europa, auch wenn viele Fragen etwa wirtschaftlicher, technischer und umweltpolitischer Natur vollkommen nebulös bleiben. Seit den späten 90er Jahren etabliert sich der französische Atomstaat mit seiner Endlagersuche im demografisch schwachen Lothringen. Ein sogenanntes Forschungslabor, 1 Milliarde Euro an ausgeschütteten Begleitzahlungen und eine unübersehbare Militarisierung ebnen peu à peu den Weg zum Atomklo in der Meuse. Nach dem Kauf von über 3000 Hektar Wald und Acker seit den 2000er Jahren beschleunigten die Industriellen ab 2024 die Aneignung von Flächen einer ehemaligen Zugtrasse zum Labor. Diese soll im Rahmen der Jahrtausendbaustelle zu einer Castor-Strecke ausgebaut werden, wofür Enteignungsverfahren von rund 550 Parzellen eingeleitet wurden. Eine vor 3 Jahren erfolgte Anerkennung von öffentlichem Interesse macht Enteignungen im Landkreis möglich. Doch viele Eigentümerinnen ziehen die teils üppigen Entschädigungen einer Konfrontation mit dem allmächtig scheinenden Projekt CGO vor. Die Projektmacher haben den Prozess zuletzt massiv beschleunigt. Mittlerweile wird ein Vorbauantrag der schwer bemittelten Endlageagentur Andra in Paris geprüft. Der durch eine 19-monatige Waldbesetzung, Riots und Repression bekannte Protest der Endlagergegnerinnen geht nun in eine neue Phase. Die 8 Hektar Fläche von Lagar werden seit 18 Jahren als experimentelle Stätte des Widerstands genutzt und stehen nun zunehmend unter Druck. Nur wenige Rechtsmittel verbleiben, um eine letztendliche Räumung aufzuschieben. Septembre Infini könnte sich in den kommenden Wochen zu einer Besetzung entwickeln, die dem Atommüllendlager physisch im Weg steht. Mit einer großen Bündnisdemo Manif du Futur, also eine Demo der Zukunft, am 20. September blickt die Bewegung auf angespannte Wochen. Ob eine Räumung von Lagar kurzfristig oder während des Camps erfolgen könnte oder noch Monate auf sich warten lässt, ist reine Spekulation. In allen Fällen rufen die Endlagergegnerinnen ab sofort zu einer überregionalen Organisierung für Bühr auf, um es dem scheinbar unaufhaltsamen Atomklub-Projekt so schwer wie möglich zu machen. Mit oder ohne Verboten und Räumung, die Mobilisierung für den Bahnhof und die Demo der Zukunft am 20. September wird aufrecht erhalten, so das Credo der Protestbewegung. Everybody's going everywhere at once. Everybody's backside, everybody's front.
Immer weniger Studierende bekommen BAföG, obwohl viele dringend finanzielle Unterstützung bräuchten. 2024 ist die Zahl der Geförderten auf den niedrigsten Stand seit über 20 Jahren gefallen. Woran liegt das? Zu geringe Anpassungen, bürokratische Hürden und ein massives Informationsdefizit spielen eine Rolle. Radio Korax sprach mit Stefan Grob vom Deutschen Studierendenwerk über die Probleme, die Versprechen der Politik und welche Reformen jetzt wirklich nötig wären.
Am 1. August hat das Statistische Bundesamt neue Zahlen zum BAföG veröffentlicht. Demnach ist die Zahl der Geförderten im Jahr 2024 um 4% zurückgegangen, der niedrigste Stand seit dem Jahr 2000. Und das in einer Zeit, in der viele Studierende unter finanzieller Belastung durch Inflation und steigende Lebenshaltungskosten leiden.
Das liegt daran, einmal, dass das BAföG nicht wie andere staatliche Leistungen regelmäßig angepasst wird. Also das BAföG wird mal erhöht, auch die Elternfreibeträge, die darüber entscheiden, wer alles BAföG kriegt. Und dann passiert wieder viele Jahre nichts. Man muss fairerweise sagen, dass jetzt zuletzt das BAföG zum Wintersemester 2024/2025 etwas erhöht wurde, auch die Elternfreibeträge, damit mehr Studierende potenziell BAföG kriegen können. Ob das dann wirklich wirkt, wird man aber erst im nächsten Jahr wissen, wenn wir dann die Zahlen für 2025 haben.
Ein weiteres großes Hindernis: Viele Studierende wissen schlicht nicht, dass sie überhaupt Anspruch auf BAföG hätten. Eine aktuelle Erhebung des Fraunhofer Instituts zeigt, über die Hälfte der Studierenden, die förderberechtigt wären, stellen keinen Antrag.
Also wir haben 12% der Studierenden, die derzeit BAföG kriegen können. Es könnten vielleicht 24-25% sein, die zumindest eine Teilförderung kriegen könnten. Aber die stellen eben erst gar keinen Antrag aus diesem Missverständnis heraus. Das ist nichts für mich. Eben meine Eltern verdienen zu viel. Das ist nur für die Allerärmsten. Ist es aber überhaupt nicht. Und eine BAföG-Teilförderung, lassen Sie es 200, 300, 400, 500 € im Monat sein, könnte bei vielen Studierenden, wie Sie zu Recht sagen, angesichts der Inflation schon einen großen Unterschied ausmachen.
Neben fehlender Informationen werden viele auch vom Aufwand abgeschreckt. Obwohl der Antrag mittlerweile digital eingereicht werden kann, läuft der gesamte weitere Prozess von der Bearbeitung bis zum Bescheid immer noch größtenteils auf Papier. Die Folge: lange Bearbeitungszeiten und unnötige Bürokratie. Beispielsweise müssen die BAföG-Mitarbeitenden digital übermittelte Anträge ausdrucken und abheften. Zwar führen einige Länder gerade digitale Akten ein, aber es läuft nicht reibungslos. Etwa dann, wenn Studierende in ein anderes Bundesland umziehen und ihre Unterlagen physisch übermittelt werden müssen. Hinzu kommt, viele Informationen, die bereits bei Behörden wie dem Finanzamt vorliegen, müssen von den Studierenden trotzdem erneut eingereicht werden, zum Beispiel die Steuerbescheide der Eltern. Auch bei den staatlichen Ausgaben zeigt sich ein besorgniserregender Trend. Die Mittel für das BAföG wurden 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 9% gekürzt. Für die Betroffenen bedeutet das, im Durchschnitt gibt es rund 5 Euro weniger im Monat. Und das bei steigender Armut unter Studierenden.
Leider hat dieses Ministerium, was wohl fürs BAföG zuständig ist, ich sage wohl, weil das noch nicht ganz geklärt ist zwischen den Ministerien auf Bundesebene, das hat jetzt für 2026 den Ansatz fürs BAföG nochmal um 250 Millionen Euro gesenkt. Also das verstehen wir auch nicht. Und wir versuchen da natürlich auch gegenzuhalten und zu sagen, wenn ihr die BAföG-Versprechen aus dem Koalitionsvertrag umsetzen wollt, dann brauchen wir dringend mehr Geld und nicht weniger im Haushalt fürs BAföG.
Dabei gibt es eigentlich einen Plan. Im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung ist eine umfassende Reform des BAföG festgeschrieben. Demnach soll der Grundbedarf in 2 Schritten auf das Niveau der Grundsicherung angehoben werden und die Freibeträge dynamisch angepasst. Auch eine Erhöhung der Wohnkostenpauschale auf 440 Euro ist vorgesehen, allerdings erst ab dem Wintersemester 2026/27.
Das hängt damit zusammen, dass bis jetzt es beim BAföG keine automatisierte Anpassung gibt an die Entwicklung von Preisen und Einkommen. Bei anderen staatlichen Leistungen, etwa beim Bürgergeld und auch bei den Renten, gibt es das. Die werden regelmäßig überprüft und dann sagt man, okay, wir müssen hoch mit diesen Leistungen. Beim BAföG gibt es das nicht. Die Bundesregierung, die noch immer relativ neue, hat das jetzt aber in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben als Arbeitsgrundlage, als Ziel, dass sie just genau diesen Automatismus einführen will. Und das finden wir super und wir drängen die Bundesregierung, das unbedingt auch zu tun.
Das Ziel klingt gut. Eine regelmäßige Anpassung an steigende Preise und Einkommen. Doch die Realität sieht anders aus. Der aktuelle Haushaltsentwurf der Bundesregierung für das Jahr 2026 sieht eine drastische Kürzung der BAföG-Mittel vor. Wie unter diesen Bedingungen die geplanten Reformen umgesetzt werden sollen, ist unklar.
Leider spricht der Haushaltsansatz fürs kommende Jahr eine andere Sprache. Da will die Bundesregierung weniger aufwenden. Warum sie das tut, ist uns schleierhaft. Und wir versuchen natürlich gegenzuhalten und zu sagen, nee, wenn ihr diese BAföG-Versprechen ernst meint in eurem eigenen Koalitionsvertrag, dann müsst ihr jetzt mehr Geld ins BAföG stecken.
Das Deutsche Studierendenwerk fordert deshalb unter anderem eine sofortige Anhebung der Wohnkostenpauschale und des Bedarfssatzes, die Entwicklung eines BAföG-Chatbots zur Unterstützung beim Antragsprozess und eine feste Verankerung der BAföG-Erhöhungen im Bundeshaushalt, damit die versprochenen Reformen nicht nur auf dem Papier existieren.
Vor knapp über 60 Jahren, am 30. August 1965, verschüttete eine Eislawine die Baustelle am Mattmark-Staudamm. 88 ArbeiterInnen starben, viele von ihnen waren SaisonarbeiterInnen. Das Gericht sprach 7 Jahre später sämtliche Beteiligten frei. Heute weiß man, die Katastrophe war vorhersehbar, der Freispruch ein Justizskandal. Hört mehr dazu im folgenden Beitrag von Radio Rabe Bern.
Diga di Mattmark, nelle Alpi Valesane. Lunedì.
Mattmark-Staudamm in den Walliser Alpen, Montag, der 30. August 1965. Kurz nach 7 Uhr stürzt eine riesige Eismasse auf die Baustelle und begräbt alles unter sich, Menschen, Baracken, Gegenstände. 88 Tote, darunter 63 Arbeitsmigranten. 7 Jahre später werden die Verantwortlichen für die Katastrophe, Ingenieure, Techniker und die Eigentümer von Elektrowatt, in den Prozess der zweiten Instanz in Visp und Sion von den Richtern freigesprochen. Die Strafen werden aufgehoben. Dies ist das Intro des Liedes Matmark, herausgegeben von der Colonie Libere Italiane in Svizzera, ein Verein, den italienische MigrantInnen in der Schweiz gründeten, um soziale, kulturelle und auch politische Aktivitäten zu koordinieren. Bevor es weitergeht mit einem Beitrag zum 60. Jahrestag der Matmark-Katastrophe, hören wir dieses Lied, gesungen von der Gruppo Culturale Italo-Svizzera Brüttisellen.
Ha detto è stato un caso, c'è chi dice fatalità. Noi gridiamo che non è vero, non è questa la verità. All'Atmar son morti in tanti. Progresso e poi questo qua, se con vite si deve pagare. O emigrante, tu dammi retta, stiamo uniti a gridare giustizia. Dei padroni la pelle è sicura, e chi paga è lavoratore. C'è chi ha detto è stato un caso, c'è chi dice fatalità. Noi gridiamo che non è vero, non è questa la verità. Abbiamo fatto un processo, noi sappiamo cosa è successo. Chi è colpevole non si sa niente, paga sempre la povera gente. A Sion sembrava ci fosse l'occasione per fare giustizia. L'incredibile nero verdetto ci ha lasciati con l'odio nel cuore. C'è chi ha detto è stato un caso, c'è chi dice fatalità. Noi gridiamo che non è vero, non è questa la verità. E se un altro faranno ai morti la colpa, daranno accusati che nella baracca si parlava con voce un po' alta. Matmar, tu resterai sotto il ghiaccio, sono morti e migranti e i colpevoli in libertà. C'è chi ha detto è stato un caso, c'è chi dice fatalità. Noi compagni l'abbiamo capito, che uniti dobbiamo lottare. C'è chi ha detto è stato un caso, c'è chi dice fatalità. Noi compagni l'abbiamo capito, che uniti dobbiamo lottare.
In der Schweiz verblasste die Erinnerung an die Katastrophe sehr schnell. Erst vor etwa 10 Jahren ist dieses Kapitel der Schweizer Geschichte wieder vermehrt ein Thema. Was bisher jedoch kaum Beachtung fand, sind die Frauen, die in Mattmark anwesend waren und von der Katastrophe direkt oder indirekt betroffen waren. Deshalb führte die freischaffende Historikerin Elisabeth Joris Interviews mit diesen Frauen. Anfang August erschien im Rotpunkt Verlag ihr Buch Mattmark 1965. Im Beitrag von Ursi Grimm erhalten wir einige Einblicke in das Buch und hören Elisabeth Joris zu ihrer Forschung.
Wir haben unter den 88 Toten zwei Frauen, nicht zufällig eine Köchin und eine Kantinenangestellte. Also die Baustelle Mattmark und die Großbaustellen generell, das sind nicht nur Männer, sondern das sind eben auch die ganze Versorgung.
Das sagt die Historikerin Elisabeth Joris, Herausgeberin des Buches Mattmark 1965. Die zwei Frauen, die die Lawine verschüttet hatte, arbeiteten direkt unter der Gletscherzunge des Alalin-Gletschers. Im ganzen Saastal jedoch waren Frauen beschäftigt, um die Arbeitskräfte auf der Mattmark-Baustelle zu versorgen.
Man muss daran denken, es hat 1400 Arbeitskräfte gehabt in Mattmark. Und die schliefen da in diesen Baracken, aber sie schliefen auch zum Teil in Hotels und in Pensionen. Und da ist die Arbeit vorwiegend von Frauen geleistet worden, direkt als Angestellte oder im Auftrag des Werks oder als freie Unternehmerinnen.
Viele der Frauen aus dem Saastal führten zu der Zeit die Landwirtschaftsbetriebe alleine, denn ein großer Teil der Männer arbeitete auf den Staudamm- und Autobahnbaustellen des Landes. Genauso kümmerten sich auch die meisten Angehörigen der Saisonniers in der Heimat um Heim und Hof, um gemeinsame Kinder oder Enkelkinder, während die Männer in der Schweiz arbeiteten.
Das Regime Saisonnier, das geht gar nicht ohne indirekte Beteiligung der Frauen.
Was eine Katastrophe wie die von Mattmark für diese auseinandergerissenen Familien bedeutete, liest man im Buch von Joris.
Es dauerte Tage, bis die Zahl und die Namen der 56 italienischen Toten bekannt waren. Nicht wenige Angehörige fuhren daher über Brieg nach Almagell, um vor Ort Gewissheit zu erlangen. In der Presse machte das Bild der Trauernden und Verzweifelten die Runde, so etwa die Fotografie der in Tränen aufgelöst auf einem Stuhl sitzenden Mutter eines Arbeiters aus Sizilien, nachdem sie und ihr Mann den Tod ihres Sohnes bestätigt bekommen hatten.
Ein kleinerer Teil der Angehörigen der Saisonniers lebt im Saastal. Doch der Tod ihres Mannes auf der Baustelle konnte den Verlust ihrer Aufenthaltsbewilligung bedeuten.
Nach dem Willen der frankistischen Regierung und im Sinne auch der Schweizer Vorgaben zum Familiennachzug sollte Victoria Casal Fernandez zurückkehren. Ihr Aufenthalt in der Schweiz sei hinfällig, da ihr Mann ja nun tot sei. Eine Rückkehr nach Spanien kam für sie allerdings auch angesichts der republikanischen Gesinnung ihrer sowie der Familie ihres verstorbenen Mannes nicht in Frage.
Für die betroffenen Frauen ist die Katastrophe von Mattmark ein tiefer Einschnitt. Durch Joris Forschung kommen die einzelnen Schicksale zutage, die zusammen ein Gesamtbild ergeben.
All den betroffenen Saaser Frauen gemeinsam war die tiefe Verwurzelung im katholischen Glauben, die ihnen die Verarbeitung der Katastrophe erleichterte. Die schwangere Witwe Magda Darold dagegen verlor mit dem Ehemann auch den Glauben an Gott. Nur 3 Monate war sie mit Mario Fabiane verheiratet gewesen.
In der allgemeinen Wahrnehmung in der Schweiz galt lange die Ansicht, dass das Unglück nicht vorhersehbar gewesen war. Die Katastrophe von Mattmark gilt zwischenzeitlich als Zeichen Gottes oder als Symbol für die Kraft der Berge. Doch heute zugängliche Dokumente und AugenzeugInnenberichte aus der Zeit zeichnen das Bild eines Justizskandals.
Experten, Berater, die haben der Elektrowatter führenden Firma gesagt, es braucht Kontrollmechanismen und Messungen. Die Arbeiter und die einheimische Bevölkerung, die haben Abbrüche, die am Vortage noch des Absturzes am Sonntag drastisch zugenommen haben. Das haben die Arbeitskräfte wahrgenommen, aber die wurden gar nie gefragt. Oder Meldungen, die sie gemacht haben, wurden nicht beachtet.
Das Buch Mattmark 1965 erhält Beiträge von weiteren Autoren, unter anderem von Kurt Marti, der 50 Jahre nach dem Urteil Einsicht in die Gerichtsakten nahm.
Everybody loves, everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes, every complication. What you say with gesture and expression in my imagination. Every mobile phone in every restaurant, everyone we know, and everything you want.
Noch bis zum 13. September ist die Ausstellung Unbreakable in der Freiburger Stadtbibliothek zu sehen. Wir sprachen zum Beginn der Ausstellung mit Pia Kuchenmüller von Frauenhorizonte zur Geschichte der Idee der Fotografin Grace Brown, der Methode, wieder das Victim Blaming, also der Schuldumkehr bei sexualisierter Gewalt, und über die Reaktionen auf diese Ausstellung an verschiedenen Standorten.
Dieses Projekt Unbreakable, The Beginning of Healing Art Through Art, ist der Name des Projektes, der Pate gestanden ist. Was ist die Geschichte dieses Projektes? Wie ist das zustande gekommen?
Genau, die Ausstellung ist in den USA entstanden, von der Fotografin Grace Brown, die das Projekt ins Leben gerufen hat 2011, um Betroffenen von Übergriffen ein Gesicht oder eine Plattform zu verleihen. Mhm. Das ist eine Reaktion gewesen auf ihre eigenen Erlebnisse und was sie danach erlebt hat als Reaktion von der Umwelt. Und sie wollte einfach den Menschen eine Möglichkeit bieten, gehört und gesehen zu werden, ohne ihr Gesicht zu zeigen. Das heißt, diese Ausstellung, das sind 22 Fotografien von Menschen, die eigentlich ein Schild mit den Sprüchen oder Kommentaren, welche sie von der Umwelt nach einem sexualisierten Übergriff gehört haben, vor ihr Gesicht halten. Und damit zum Ausdruck bringen, was zu ihnen gesagt wurde. Und mit der Zeit, das ist eine der Sidekicks-schönen Geschichten, haben immer mehr Menschen das Schild unters Gesicht gemacht. Sie haben Gesicht gezeigt, das war gar nicht die Intention. Mhm. Aber so ist die Idee entstanden. Es sind über 2000 Fotografien entstanden zwischen 2011 und 2017. Das ist der Zeitraum, wo das stattgefunden hat. Vor allem über die sozialen Medien hat sie das publik gemacht und hat nicht nur Frauen, sondern allen Menschen eine Plattform gegeben, die für sexualisierte Übergriffe erlebt haben. Und wir von Frauenhorizonte als Fachberatungsstelle für betroffene Frauen sexualisierter Gewalt haben damals eben 22 Fotografien erworben mit Motiven von Frauen. Ja, aber sie hat überhaupt Menschen den Raum gegeben, nicht nur Frauen.
Ah ja. Jetzt diese Ausstellung, wie geht sie dieses Thema der sexualisierten Gewalt? Du hast schon ein bisschen angedeutet da drin, an, insbesondere den Fokus, der ja als die gesellschaftlich relevante Problematik der Täter-Opfer-Umkehr, also das Victim-Blaming ist. Das heißt, ich verstehe das jetzt richtig, auf diesen Schildern sind dann immer die Aussagen derjenigen, entweder Täter oder das Umfeld gewesen sind. Verstehe ich das richtig, dass das in diesen Schildern zum Ausdruck kommt?
Also genau, das war von Eltern über PolizistInnen, über Täter, über Freundinnen, wirklich eine Reaktion der Umwelt, wenn sie geschildert haben, was ihnen passiert ist.
Das ist die Methodik wie heißt es so schön, The Beginning of Healing Through Art. The Beginning of Healing. Jetzt ist diese Ausstellung, die ihr so kuratiert habt mit den 22 Bildern, ja schon ist zur Ausstellung an öffentlichen Orten, mehr oder minder öffentlichen Orten gekommen. Kannst du da nochmal sagen, wo ist das gewesen? Und vor allen Dingen, was sind die Reaktionen der Ausstellungsbesucherin gewesen?
Genau, also wir haben die Ausstellung schon seit 2013, glaube ich, und haben sie gezeigt im Amt für Bürgerinnen früher, da in der Basler Straße, das neben unserer Stelle ist. Toller Raum gewesen, weil da einfach Menschen, alle müssen ins Bürgeramt, Auto anmelden, sich anmelden. Das war ja noch nicht vor der gesamten Digitalisierung. Ja. Da hat man also die Gesamtbevölkerung wirklich gut erreicht in den Wartezeiten. Da gab es auch so ein Buch, das ausgelegt war, wo die Besucherinnen reinschreiben konnten, wie sie es empfinden. Und viele sind sehr dankbar. Also sie fühlen sich einfach repräsentiert mit dem Thema. Es hat natürlich immer eine Komponente von ein bisschen Triggern. Ne? Also wir erreichen halt Menschen, viele Menschen haben Gewalterfahrungen gemacht. Und in so einem öffentlichen Ort ist es jetzt noch schwieriger, diese Triggerwarnung auszusprechen, weil da muss man ja hin. Mhm. Aber vor 10 Jahren war es vielleicht auch noch nicht so ganz dieses Zeitalter der Trigger und Content Note. Ne? Das hat sich ja erst so entwickelt. Dann war die Ausstellung zu sehen, das war auch ganz toll in der neuen Unibibliothek, Unibibliothek, als sie 1 Jahr alt war, unten auf den digitalen Stellen und ausgehängt auch. Mhm. Und die UB in Freiburg hat 13.000 BesucherInnen Publikumsverkehr pro Tag. Mhm. Das ist natürlich toll, also wirklich auch die Zielgruppe anzusprechen. Da waren die Reaktionen, da waren wir auch vor Ort. Wir versuchen dann immer mit so Infostand mal präsent zu sein und ansprechbar. Was wir immer wieder erleben, ist, dass Männer sich unterrepräsentiert fühlen. Aber das ist immer ein Thema, wenn man für Frauen und TIN-Personen gegen geschlechtsspezifische Gewalt auftritt. Dann kommen natürlich auch immer die Fragen, und wir Männer, das war in der Bibliothek mit jungen Männern, jetzt ein bisschen stärker präsent. Wo sind wir? Muss ich sagen, das war da ein bisschen auffällig. Verstehen aber im Gespräch dann, warum wir halt über strukturelle Gewalt reden und dass strukturelle Gewalt halt primär gegen Frauen und TIN-Personen sich richtet und nicht gegen Männer.
Ja, das kann man ja an Statistiken auch klar und deutlich sehen.
Genau, und was auch strukturelle Gewalt gegen versus generell Gewalt ist. Und Gewalt generell schlimm ist das eine, aber wir arbeiten halt gegen strukturelle, geschlechtsspezifische Gewalt. Dann war es letztes Jahr im Jobcenter, das war auch toll, in Freiburg.
Wo man Im Foyer?
Im Foyer unten, genau, anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt. Was da ausgestellt, auch mit der Roten Bank von Frick, um auch häusliche Gewalt, also wir haben das Thema dann verbunden. Dann war es in Lorach im Rathaus zu dem 8. Märzwoche. Also immer da, wo auch wirklich Menschen durchgehen, ne? In den Hallen, wo Menschen Publikumsverkehr haben. Und ich glaube, dieses Jahr ist es auch schon wieder gebucht, sowohl für Lorach wieder und auch für das Jobcenter. Also die Leute holen es dann auch gerne wieder, weil das eben doch das Thema, also wird positiv aufgenommen. Dieses schwere Thema wird wirklich dankbar positiv aufgenommen. Ne? Also es ist da und auch die Mitarbeitenden schätzen das sehr, dass es halt gespielt wird, weil das halt ein gesamtgesellschaftliches Thema ist. Und diese Sprüche sind schon von niederschwellig bis hart, wenn man sie liest. Die haben sie auch alle immer englisch übersetzt, also damit es auch für international zugänglich ist für die Menschen. Und es ist schon hart. Das ist von dem klassischen, was hattest du an, über, aber du bist doch mit hochgegangen, bis hin zu bist ja selber schuld. Also das ist schon, ich glaube, jede Person kennt diese Art der Schuldumkehr und deswegen ist es einfach ein Thema, das kommt leider nie aus der Mode. Ich befürchte, wir werden diese Ausstellung jedes Jahr 2 bis 3 Mal zeigen, könnten sie zeigen. Und das wird immer die Menschen erreichen, so traurig das ist.
Ja, man sollte ja eigentlich annehmen, aber wir haben ja eher eine Backslash-Bewegung, die gerade so stattfindet in Bezug in der Unterstützung des Maskulinismus etc. Ist wohl zu registrieren. Jetzt kommen wir nochmal zu dieser Ausstellung. Wie lange wird sie dauern? Und wie gesagt, ich habe schon mal angedeutet gehabt, vielleicht, dass du nochmal sagst, wie lange wird sie sein? Wo wird sie sein in der Stadtbibliothek? Und wie lange?
Genau, also sie ist 4 Wochen sichtbar. Jetzt suche ich gerade nach dem genauen Enddatum.
13.09. kann ich aushelfen.
Perfekt, vielen Dank. Genau, und sie ist im Untergeschoss der Stadtbibliothek öffentlich zugänglich, also auch kostenlos natürlich. Es wird oben Plakat darauf hinweisen, auch ein bisschen mit der Content Note, dass es eben um sexualisierte Gewalt geht, weil es ist jetzt nichts für Kinder, aber die verstehen es im Zweifelsfall. Also kleine Kinder verstehen das nicht sehr verbal. Aber die fragen nach. Aber es soll schon ein geschützter Raum sein, ne? Und der auch den Menschen, die sie besuchen, zugänglich machen. In Kooperation ist es ja mit der eben Stadtbibliothek und der Gewaltprävention der Stadt Freiburg. Die haben sich eigentlich dafür auch stark gemacht und eingesetzt. Und das Projekt auch, wir werden es auch zeigen wahrscheinlich im Stock Weingarten, also im Weingartenforum, diesem Stockprojekt, und dass es so ein bisschen durch die Quartiere wandern wird. Das ist so die Idee, dass wir Freiburg die Quartiersarbeit damit unterstützen, damit es irgendwie an die Menschen kommt. Also nicht nur jetzt müssen sie zu uns kommen, in die Stadtbibliothek, aber sie soll auch mal wieder durch Freiburg wandern.
Okay, das ist also praktisch der Ausblick auch nochmal in die Geschichte, in die Zukunft. Nicht in die Geschichte, sondern in die Zukunft. Ja, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich für das Gespräch und wünsche viel Erfolg und ein Überwiegen an oder ein ausschließliches Überwiegen, dass die Funktion sich da Bahn bricht. Zumindest bei denjenigen, die sie besuchen.
Ja, da freuen wir uns auf viele Besucherinnen. Und wir sind natürlich, das ist noch wichtig für Menschen, die eben deswegen sich an was erinnert fühlen oder merken, es tut ihnen nicht gut, als von Frauenhorizonte immer erreichbar. Ne? Also es ist schon ein Thema, das einen beschäftigt und der Weg zu uns soll ganz einfach sein. Ne?
Okay.
Wenn einen das Thema was auswirft, da sind wir da.
Dann bedanke ich mich nochmal. Also, vielen Dank.
Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
Jo, tschüss.
Die Ausstellung Unbreakable bis zum 13. September noch zu sehen in der Stadtbibliothek Freiburg. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 3. September 2025 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.